Moinsen.
Das Audiomagazin des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein, BSVSH.
Moinsen, das ist das Audiomagazin vom Blinden- und Sehbehindertenverein Schleswig-Holstein, Buch 21 für Januar, Februar 2026 und Podcast Moinsen für den Dezember 25. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sascha Lang, ich bin euer Moderator für diese Ausgabe. Eine Ausgabe, die an sich nur drei Beiträge enthält. Beitrag Nummer 1, ein langes, intensives Interview mit Dr. Jürgen Trinkus, dem Vorsitzenden des Blinden- und Sehbehindertenvereins. Beitrag Nummer 2, die Schließungszeiten der Geschäftsstelle. Und Beitrag Nummer 3, ein Hörbuch. Und bei diesem Hörbuch hat Dr. Jürgen Trinkus, der für uns immer die Hörbücher von der Norddeutschen Blindenhörbücherei auswählt, ja, seine Prinzipien über Bord geworfen. Als Schleswig-Holsteiner in Kiel wohnend, kann man ja mal etwas über Bord werfen. Wir schauen mal, was das war. Ich wünsche gute Unterhaltung. Mein Name ist Herr Schlang. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Moin, sind das Audiomagazin vom Blinden- und Sehbehindertenverein. Ausgabe Januar, Februar für das Audiomagazin Buch 21 und Podcast Dezember 2025. Wir haben diesen Monat kein Editorial, sondern ich habe mir den Vorsitzenden Dr. Jürgen Trinkus geschnappt und gesagt, lass uns mal sprechen. Herzlich willkommen, lieber Jürgen.
Moin, lieber Sascha. Ja, dann machen wir heute kein Editorial. Ist heute ja auch eine besondere Ausgabe dann sozusagen zwischen den Jahren.
Genau, wir verpacken das. Die Ausgabe wird ja im Dezember, Mitte Dezember erscheinen. Das wissen wir ja. Deshalb ist auch der Redaktionsschluss extrem früh. Und wir werden auch in dieser Ausgabe, kann ich jetzt schon mal verraten, noch vielleicht einen Hörbuchtipp haben. Und ansonsten wird es das Interview sein, was dann ein bisschen länger wird. Lieber Jürgen, wir blicken auf ein Jahr 2025 zurück, wo wir zu Beginn, juhu, juppai, juppidu, 25 Euro mehr Blindengeld erhalten haben. Und wo wir zum Ende des Jahres auf einmal konfrontiert wurden mit einer indirekten Bewegung, die ich aber persönlich, weil ich auch nicht im Tagesthema drin bin, so einordnen kann. Also im Blindengeldthema gibt es Bewegung, welche denn?
Ja, erstmal Schleswig-Holstein gilt schon seit dem 19. Jahrhundert und vielleicht noch früher als ein äußerst kompliziertes Land. Da hat wohl der britische Kanzler Palmerston mal den Ausdruck geprägt, dass es nur drei Leute gibt, die das verstehen. Der eine ist ein deutscher Professor, der daran verrückt geworden ist, ein Pastor, der darüber gestorben ist, und ich, sagt Palmerston, habe alles wieder vergessen. Also Schleswig-Holstein ist auch in der Blindengeldfrage etwas sehr bizarr und sehr kompliziert und sehr komplex. Man hat uns ja jahrzehntelang klein gespart. Das lässt sich auch nachweisen, dass das Budget für Blindengeld ständig gekürzt wurde und die Zahlung an den Einzelnen dann seit jetzt, ja, 2013 eingefroren ist. Und alle anderen Bereiche der Gesellschaft haben sich bewegt, sind teurer geworden, kostenintensiver. Es wurden auch Leistungen aufgestockt. Blindengeld nicht, und wir sind dadurch auch in der Bundesrepublik Deutschland ein Land mit diesem Alleinstellungsmerkmal und hängen weit hinten dran. Nun hat die Koalition ja 2022 versprochen, das Blindengeld zu erhöhen, und hatte dabei auch offenbar mehr im Auge, als dann dieses Jahr in Kraft getreten ist, also voriges Jahr beschlossen wurde, diese 25 Euro, und haben aber auch gesagt, das war's dann für diese Legislaturperiode. Wir sind in diesem Jahr fleißig gewesen, wir die Runde gedreht, wir haben alle Parteien besucht, hatten mit denen, die dort die Sozialpolitik verantworten, auch Gespräche. Wir kennen jetzt ungefähr die Geisteslage in den Parteien, wir kennen sie auch im Ministerium und sind zu dem Ergebnis gekommen, das ist eine Haltungsfrage, wie die da rangehen an das Thema, denn die Summe, um die es geht, das Budget, mit dem man jetzt Bundesdurchschnitt erreichen könnte in der Zahlung, das wären etwa 13 Millionen pro Jahr. Das ist ein Posten, der kommt bei vielen anderen Geschichten so ganz nebenbei vor. Ja, und nun hatte der SSW, das ist ja eine Partei hier in Schleswig-Holstein mit einem Alleinstellungsmerkmal, das gibt es in keinem anderen Bundesland, so eine Minderheitenpartei, Südschleswigscher Wählerbund, da kommen wir wieder auf die Komplexität und Kompliziertheit von Schleswig-Holstein zurück, ist die Minderheitsvertretung der Dänen und der Friesen, aber eben auch sonst von Minderheiten. Die hat auch ein Herz für Minderheiten, Gehörlose und seheingeschränkte blinde Menschen von Anfang an auch gehabt. Und die haben jetzt einen Gesetzesentwurf in Umlauf gebracht, der wenigstens, wenn schon nichts sonst gemacht werden kann, die Dynamisierung anregen sollte oder festschreiben sollte, besser gesagt. Nämlich eine Dynamisierung, dass man wenigstens diese kleine Summe erstmal über die anderen Dinge, um die wachsen sollte, getrennt zu reden sein, diese kleine Summe mit dem Rentenwert immer wenigstens steigen lässt. So, dieser Gesetzesentwurf war plötzlich Verhandlungsthema im Plenum und dann hat die Regierung uns überrascht mit der Verkündung, dass sie nochmal schauen wollen. Die Zahl der Blindengeldempfänger scheint ja zu sinken. Wir sagen, die sinkt nachweislich und zwar bundesweit seit Jahrzehnten. Und man könnte ja die frei werdenden Mittel vielleicht nehmen, um eine moderate Anpassung dieses Jahr noch zu machen, also für 2026. Wie hoch die sein würde, hat die Regierung in dieser Sitzung noch nicht verkündet, weil angeblich die Zahlen für 2024 noch nicht vorliegen, die Zahl der tatsächlichen Blindengeldempfänger, die ja die Planungsgrundlage ist. Davon hängt das dann ab, wie mit dem vorhandenen Geld an die 2.900 wahrscheinlich, manche sprechen schon von weniger, Blindengeldempfänger dann sozusagen aufgeteilt werden kann in Form einer kleinen Erhöhung. Wir wissen also nicht, wie hoch die sein wird. Es ist allerdings versprochen, dass sie diesmal nicht erst ab April gelten soll, sondern wie üblich dann rückwirkend dann eben ab Januar. Ob das jetzt 10 Euro, 25, 40 Euro sind, wir wissen es nicht. Das vielleicht so mal zu dem kleinen Exkurs. Es wird jedenfalls nicht das letzte Wort sein. Der Dynamisierungsantrag, der ist jetzt in die klassische Laufbahn der Gesetzesentwürfe geschossen worden. Da wird also bei der nächsten Sozialausschusssitzung dann ein Verfahren beschlossen. Eine Anhörung wird es geben, wahrscheinlich erst eine schriftliche, dann wieder eine mündliche. Sowas kann erfahrungsgemäß Jahre dauern. Und ja, wir sind einfach nur zu der Überzeugung gekommen, wir müssen jede Gelegenheit nutzen, um im Gespräch zu sein und im Gespräch zu bleiben und unser langfristiges Ziel dabei dann eben weiter verfolgen. Und da sind wir dann eben schon bei der Vorschau auf nächstes Jahr in diesem Punkt. Es wird zum Jahresende hin schon der Wahlkampf begonnen haben, denn 2027 haben wir Landtagswahlen und unsere Strategie ist die, dass wir schon diese ganze Zeit permanent mit den Parteien im Gespräch sein müssen, um mit ihnen rauszuarbeiten, was ist eigentlich eure Position für den Nachteilsausgleich von, jetzt sage ich, nicht Blindenlebenden, sondern von sinnesbehinderten Menschen. Weil es wird ganz sicher auch sein, dass in der nächsten Legislaturperiode die berechtigten Ansprüche der Gehörlosen mit verhandelt werden. Und wir tun gut daran, uns von Anfang an da auch mit denen dann zusammenzutun. Deswegen ist unser Stichwort dann eine moderne Sinnesgeldgesetzgebung. Und die wollen wir jetzt ins Denken der Parteien, jetzt unabhängig davon, wer es an der Macht oder wer nicht, hineinpflanzen.
Eine große Aufgabe. Der Blinden- und Sehbehindertenverein hat sich 2025 enorm weiterentwickelt. Wir haben das erste Jahr komplett gut mit einem Geschäftsführer vollbracht. Ich meine, der nächste Monat, der Ende der Tage ist geklärt. Also Martin Galliano hat das Amt übernommen. Aus deiner Sicht als Vorsitzender, wie wichtig war dieser Schritt, dass wir einen guten Geschäftsführer gefunden haben, ein Mensch, der Mensch ist, der aber auch weiß, wo der Hammer hängt, weiß, wie Wirtschaft funktioniert, aber auch trotzdem das soziale Herz am richtigen Fleck hat, so würde ich ihn mal aus meiner Perspektive beschreiben.
Ja, das war für mich persönlich, wenn du so willst, überlebenswichtig und auch für den Verein. Wir sind ja, das hast du ja hautnah miterlebt, 2 Jahre lang doch ein wenig führerlos, was die Geschäftstätigkeit angeht, herumgetaumelt. Wir haben mit ehrenamtlichen Mitteln und mit einem Gegenwind aus der Zentrale von bestimmten Personen leben müssen, wo wir ja uns auch aufgerieben haben dran. Aber diese 2 Jahre waren vielleicht nötig als Vorstufe für die, ich sag's ja auch bei der Mitgliederversammlung letztes Jahr gesagt, die Vorstandswahlperiode dauert 4 Jahre. Wir haben 22 angefangen. Die endet also mit der Mitgliederversammlung 26. Ist zwei Halbzeiten und ich habe damals gesagt, die zweite Halbzeit können und müssen wir besser spielen und das haben wir tatsächlich auch geschafft und das ist eben gut. Man kann es einer Person, Martin Galliano, festmachen, weil er ist ein Integrator, ein Kommunikator, ein Mensch, der Leute abholt, mitnimmt, einbezieht. Wir haben es also geschafft, gemeinsam, möchte ich aber sagen, doch ein starkes Team zu werden oder zumindest in diese Richtung zu gehen. Also von der hauptamtlichen Aufstellung her kann man das sagen. Es ist ein gefestigtes, leistungsbereites, leistungsstarkes Team, was aber eben noch aufgebessert werden muss, erweitert werden muss. Mir fehlen nur richtig die Worte dafür. Wir haben einen klassischen Bereich, der zu einem Selbsthilfeverband gehört, bisher nicht mit einer eigenen Position besetzt. Das ist also Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising, Projektmanagement, wenn du so willst, wenn du mitgezählt hast, wären das eigentlich drei Bereiche. Aber wir wären froh, wenn wir erstmal eine
Dreifaltigkeit.
Ja, erstmal froh, wenn eine Person das besetzt und das ist jetzt ausgeschrieben endlich und wir werden das auch besetzen im ersten Quartal, bin ich ziemlich sicher. Und das wird uns auch nochmal in der Schlagkraft weiterhelfen, weil es ist ja letztendlich auch eine Frage der finanziellen Spielräume. Wenn wir uns jetzt sehr weitgehend auf die wirtschaftliche Kraft von unserer Pflegeeinrichtung und unsere Immobilien verlassen wollen, ist der Spielraum sehr, sehr, sehr klein für ehrenamtliche Arbeit. Also da muss es einfach mehr geben. Wir haben ja auch noch die Förderung durch die gesetzlichen Krankenkassen, eine Förderung für gesundheitliche Selbsthilfe. Aber sehr viel mehr haben wir nicht. Und da wird einfach jemand powern müssen, der nicht nur dann die Kosten seiner eigenen Stelle reinwirtschaften muss, sondern eben tatsächlich den Verein da noch weiter festigt und mehr Spielräume gibt. Aber wir haben eben diese Teamstärkung auch im ehrenamtlichen Bereich erlebt. Das ist jetzt vor allem durch die Entwicklung der Regionalgruppen sichtbar. Aber du hattest ja nach der Geschäftsstelle und nach dem Geschäftsführer gefragt. Also das war ein entscheidender Schritt zur Konsolidierung des Vereins und dafür, dass eben auch der Vorstand besser schlafen kann, nicht unbedingt länger schlafen muss. Also es gibt nach wie vor ungeheuer viel zu tun, aber wir merken halt auch, dass es zwar alles immer länger dauert, als man erhofft hat, aber doch der Weg richtig ist, den wir gehen. Also davon bin ich jetzt gerade so zwischen den Jahren sehr fest überzeugt.
Du hast es angesprochen, die Regionalgruppen, die waren ja schon in den ersten zwei Jahren, gab es schon die eine oder andere, die sich gefunden hat. Aber ich hatte so das Gefühl, dass dieses Jahr nochmal einige aus der Taufe gehoben wurden, sich wieder zusammengefunden haben, eine neue Dynamisierung entstanden ist, was natürlich auch durch das Engagement vom Vorstand, von der Geschäftsführer, von dem gesamten Team als Resultat zu werten ist und natürlich auch wichtigerweise vor Ort, wo die Menschen wieder mitgenommen werden können, wo wieder Wert drauf gelegt wird, dass wir sie in unserem Boot haben. Wie hast du diese Entwicklung für dich als Vorsitzender, das war ja für dich immer ein sehr wichtiges Anliegen, nah bei den Mitgliedern zu sein, wie empfindest du die und wie schätzt du die ein?
Also das ist letztendlich das A und O, wenn wir langfristig als Verein bestehen sollen, dass wir eben ja mitgliederstark sind, aber mitgliederstark können wir nur sein, wenn wir eben auch in der Fläche des Landes präsent sind und wenn wir halt dort auch unsere Hausaufgaben machen können. Und wenn wir dort, das ist ja so, ich sage immer gern auf so Schlagworte, die man sich merken kann und dann für sich selbst vielleicht verwenden kann, wenn wir sichtbar sind, sowohl zentral, aber eben auch in den einzelnen Regionen sichtbar und daraufhin dann auch ansprechbar. Und dann ist die Hoffnung, dass dann eben auch Leute zu uns finden, die sich auch engagieren bei uns. Denn das ist nach wie vor doch die Achillesferse. Wir sind auch in den bestehenden Regionalgruppen zum Teil einfach unterbesetzt. Also es gibt Gruppen, die können zum Beispiel so diese Aspekte der Selbstvertretung, indem sie da in der Kommunalpolitik mitmischen, gar nicht wahrnehmen, weil sie niemanden haben, der sich da hinsetzt und das dann in den Gremien sitzt und Papiere liest und mit Parteien redet oder sonst wie. Also da ist ja auch noch wirklich viel Luft nach oben, aber wir sind jetzt in vielen Regionen schon ansprechbar, sichtbar, aktiv und es finden eben Treffen statt. Für mich war einer der Höhepunkte dieses Jahr das Zusammentreffen der Regionalgruppenleitungsteams in Neumünster am 1. November. Es war auch so eine tolle Atmosphäre und als die auseinandergingen, hatten die so viel Netzwerkkontakte schon unter sich geknüpft. Die rufen sich jetzt gegenseitig an und die laden sich gegenseitig ein, auch zu Veranstaltungen. Es bilden sich so kleine regionale Netzwerke raus, also zum Beispiel im Raum Rendsburg, Schleswig, Eckernförde. Da wird man einfach, egal ob es dann mal drei Gruppen sein werden am Ende oder zwei oder eine, da bilden sich so Verbünde heraus, dass man Dinge auch gemeinsam angeht und sich gegenseitig mitnimmt und so. Also das ist sowas, wo mich am meisten freue, dass so eine Eigendynamik in die ganze Entwicklung reinkommt.
Weiße Flecken gibt es aber noch. Es gibt noch ein paar Regionen, wo es einfach schwierig ist, Gruppen zusammenzukriegen. Ich komme aus Bad Segeberg.
Ja.
Ich wüsste mal gerne, wo blind und sehbehindert leben, damit man leicht animieren kann. Also wenn ihr Leute aus Bad Segeberg kennt, würde ich jetzt mich gerne mal an die Geschäftsstelle vermitteln, damit wir uns mal vielleicht zusammenfinden und irgendwas da kreieren können. Das ist alles nicht so einfach und auch in einem Flächenland, wie du sagst, ne, das ist, dann ist trotzdem, wenn man den Kreis Segeberg jetzt nehmen würde, das ist trotzdem ziemlich groß. Ja, deshalb gibt es noch ein paar weiße Flecken, an denen sicherlich jetzt gearbeitet wird und wo ich auch glaube, dass die öffentlichkeitsarbeitende Person, die dann kommt, einen guten Teil dazu beiträgt, wenn wir mehr in den Medien, in den Social Medien auch, wo wir jetzt noch nicht so vertreten sind als Verein, präsent sind. Wir brauchen mehrere Kanäle, Podcast und Buch 21 ist das eine, aber wir brauchen mehrere Kanäle, um präsent zu sein, weil auch die Menschen sich weiterentwickelt haben und andere Kanäle nutzen. Ich glaube, das ist eine ganz große Herausforderung, nicht nur für den BSVSH, sondern, glaube ich, für alle Blindenverbände in Deutschland, aber auch für alle Vereine, glaube ich.
Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja Schleswig-Holstein von der Pike auf gelernt durch meinen Beruf, als ich im Jahr 2000 herkam. Ich habe natürlich auch eine Landkarte im Kopf und kann ich auch jederzeit für mich gedanklich abrufen, was ist jetzt los? Da gebe ich das Stichwort Steinburg, da gebe ich das Stichwort Dithmarschen oder eben auch das Stichwort Region Neumünster, Segeberg, Norderstedt. Also das ist ganz klar. Immer wenn sich in einer dieser Regionen was regt in unserer Hinsicht, müssen wir daran anknüpfen und da wie was draus machen. Also das steht alles auf der Tagesordnung und ich bin froh, wir haben also jetzt Nordfriesland, es war auch eine sehr schöne Veranstaltung, dort zu sein. Da sind also immer noch bei Wind und Wetter 20 Leute da zusammengekommen unter schwierigsten Bedingungen. Und man hat auch gemerkt, die wollen gemeinsam auch was bewegen. Ähnlich war das jetzt in Schleswig, aber da müssen wir noch weiter dran baggern. Eckernförde haben wir noch. Aber jetzt, wenn diese Ausgabe des Magazins erschienen ist, werden wir in Dithmarschen gewesen sein. Die Kreisbeauftragte hat dort eine Veranstaltung angesetzt, wo es um einen Infotag zu Sehschädigungen geht. Da haben wir uns als Verein da gleich voll mit reingehängt, haben auch unseren Mitgliedern Bescheid gesagt. Dort könnt ihr uns begegnen als Verein. Wir werden dort mit Andreas Lassen, Uschi Kleinert, Regina Tomsander, Rüdiger Zander und ich präsent sein und auch das entsprechend mit Vorträgen und Diskussionen und Gesprächsangeboten beleben. Und dann werden wir mal schauen, ob es dann dort auch Leute gibt, die sagen, ja, ich finde es schade, dass der Verein in meiner Region so schwach ist. Ich würde mich da einbringen und dann schauen wir mal weiter, wenn wir erstmal eine Ansprechperson hätten und dann vielleicht eine Gruppe aufbauen können. Und so hat aber jede Region ihre eigenen Ausgangspunkte und Bad Segeberg ist da auch sehr speziell, aber es gibt dort auch Leute, die aktiv sind und die werden wir auch ansprechen. Das geht nur alles nicht auf einmal, aber ich denke mal schon, 2026 werden wir weitere Lücken schließen.
Lücken schließen. Wir haben letztes Jahr eine Lücke aufgemacht oder besser gesagt geschlossen, indem wir uns getroffen haben in Rendsburg damals für einen Tag oder Tag der Möglichkeiten oder Markt der Möglichkeiten 2020. 25 waren wir nochmal im Rendsburg, diesmal in einem Shoppingcenter. Jürgen, Sichtbarkeit, Präsenz sein, das Thema blind, sehbehindert an den Mann bringen. Im Hotel waren damals ganz, ganz viele Leute, 2024, 2025, Shoppingcenter auch. Wie ist so dein Feedback und ist das ein Konzept, was eventuell für 2026 auch geplant ist?
Auf jeden Fall wird es einen dritten Tag der Möglichkeiten geben. Also wir haben es ganz bewusst auch Tag der Möglichkeiten genannt. Das sagt ganz deutlich, veranstalten etwas an einem Tag und das ist mit den Möglichkeiten ja dann ein ganz offenes Terrain. Da kann man alle vielfältigen Dinge drin unterbringen. Ja, es wird diesen dritten Tag geben. Wir werden also in Schleswig-Holstein nach wie vor ein zentrales Event haben. Da sind wir auch den Rendsburgern sehr dankbar, dass sie ihre Potenziale da mit einbringen und dass sie diese Idee sich zu eigen gemacht haben. Es steht auch schon fest, dass es nächstes Jahr am 6. Juni, das ist der Sehbehindertentag, ein Samstag, wieder einen Tag der Möglichkeiten geben wird. Und zwar diesmal haben sich unser Team der Geschäftsstelle und der Regionalgruppe Rendsburg das Gelände der Deuler ausgeguckt. Das ist also, wo die Landwirtschaftsausstellungen stattfinden. Das ist jetzt auch logistisch nochmal eine Herausforderung. Aber wir sind so kühn, das möchte ich mal schon verraten, dann muss es auch gelingen, etwas wie einen Shuttle-Dienst zu organisieren. Und es wird ein sehr spannendes Programm geben, rund um Küche und Haushalt vor allem. Also da hat vor allem auch Johannes Schröder und Monika Peters, die haben da schon sehr viel in Bewegung gesetzt und auch schon einige sehr attraktive Absprachen getroffen. Ich denke, das wird nochmal eine Qualitätssteigerung geben. Und wir haben von jedem der vorangehenden Tage auch natürlich immer Lehrgeld gezahlt und etwas lernen müssen. Aber wir haben auch gelernt, denke ich. Und das wird eine ganz tolle Sache, glaube ich, 2026.
Blindengeld 2026, Tag der Möglichkeiten 2026, weitere Lücken in der Regionalgruppenabteilung schließen 2026. Das sieht schon nach ganz viel aus. Neuwahlen 2026.
Genau, das kommt auch noch.
Herr Jürgen Trinkos, dürfen wir von Ihnen wissen, gibt es noch eine nächste Periode oder wollen Sie das noch aufschieben, ob Sie den Vertrag verlängern?
Nee, ich kann jetzt einfach nicht mitten im Lauf abspringen. Das ist mir einfach nicht möglich, weil ich sagte ja schon, es dauert alles viel länger. Ich habe was im Kopf, wie der Verein dastehen soll, wenn es sozusagen die Mission erfüllt ist, dass er also mitten in der Gesellschaft ein geachteter, merkbarer Ansprechpartner ist, dessen Wort auch Gewicht hat im Land und der für Mitglieder und Ratsuchende und eben auch Projektpartner interessant und attraktiv ist. Da sind wir jetzt noch nicht. Also ich muss da weiter dran arbeiten einfach und ich fühle mich im Moment gesundheitlich auch noch dazu in der Lage, wenn dann die nächste Wahlperiode zu Ende ist, 2031, da werde ich dann 76 sein wohl und dann muss man mal schauen. Bis dahin muss auch dieser ganze Zuwachs an Team, an Engagement auch dazu führen, dass es auch sowas wie einen Generationswechsel gibt in der Führung, auch in der ehrenamtlichen Führung. Wir sind die meisten im Vorstand, sind schon so in meiner Alterskategorie. Ich stehe schon dafür, dass eine Gesellschaft, die immer älter wird und deren Lebenskräfte auch im hohen Alter immer weiter noch wachsen, oder Verhältnis wirklich heute, wer heute 70 ist wie ich, das ist so das 55 von vor 20 Jahren. Also wenn man diese Kräfte noch hat und dann sich einfach auf die Couch setzt, ist auch für einen selber nicht gesund. Ich plädiere sehr dafür, dass auch die Alten tatsächlich dieses Land weiter mitgestalten. Trotzdem muss natürlich der Generationswechsel jetzt angegangen werden.
Also schlussfolgernde Antwort, du trittst nochmal zur Wahl.
Ja, ich trete definitiv nochmal an, wenn mich nicht der Schlag trifft bis dahin. Also von meinen persönlichen Ausgangspunkten, gut, meine Frau ist darüber nicht ganz so begeistert, aber hat sich da jetzt auch schon reingefunden, weil sie auch sieht, dass das, wie sich das jetzt entwickelt, auch mir persönlich gut tut und nicht mehr ich gedankenabwesend und nervös irgendwo da sitze und schlecht schlafe oder so. Das ist echt also besser geworden, dank des ganzen Teams auch und der guten Entwicklung. Also insofern, nein, das kann ich schon sagen. Soll sich jetzt aber keiner zurücklehnen. Wir brauchen einfach Leute noch, die kandidieren. Wir werden uns doch ein bisschen umschichten müssen im Vorstand. Naja, vielleicht werde ich auch nicht wiedergewählt. Ich trete jedenfalls an und ich hoffe, dass eben auch so ein bisschen kleiner Generationswechsel sich abspielt. Das muss ja nicht sein, dass gleich nur 20-Jährige sind, aber wenn die 50-Jährigen jetzt stärker zur Geltung kämen, das wäre schon schön.
Sehr schön. Das haben wir dir schon mal aus den Rippen gelockt sozusagen. Das ist eine gute Nachricht, dass du deine Aufgabe noch nicht als beendet siehst. Und ich glaube, dass der Verein jetzt intern mal ruhiger geworden ist und das gut ist. Es sind noch ein paar Sachen aufzuarbeiten, wie die Finanzberichte von 24 und 25. Die müssen noch aufgearbeitet werden. Aber ich denke mal, dass man, 23 und 24, 25.
Also da kann ich auch dazu sagen, dass jetzt 23 vorliegt. Und dass es dazu dann erstmal im internen Kreis am 17. Dezember auch die Abnahme, die Absprache geben wird. Und das betont ja unser Geschäftsführer auch immer wieder und das sagt auch der gesunde Menschenverstand, wenn erstmal das Ausgangschaos gebändigt ist in Gestalt des Abschlusses 23, wo es also durch den vielfältigen und schlecht geführten, weil nicht mit einem eigenen Geschäftsführer geführten Wechsel von Steuerberatern zu einem Buchungschaos auch geführt hat. Wenn man das gebändigt hat, dann wird das Nachfolgende immer einfacher und klarer. Und ich denke mal, das hätte ich mir natürlich schon vor 2 Jahren gewünscht, aber ich denke, nächstes Jahr werden wir das dann haben, dass wir eine übersichtliche Buchhaltung hat, in der man zurückblicken kann und damit auch nach vorn verlässliche Zahlen geben kann. Ich möchte aber auch allen sagen, die jetzt sagen, ihr müsstet eigentlich dicht machen, wenn ihr keine Jahresabschlüsse vorlegen könnt. Wir haben unsere Finanzsituation trotzdem unter Kontrolle, auch wenn wir die jetzt steuertechnisch nicht richtig abgebildet haben. Wir haben ja den Überblick über unsere Konten und da können wir sagen, also da sind wir von der Insolvenz immer ein gutes Stück weg gewesen. Und auch weiterhin, also die Finanzsituation des Vereins war in der ganzen Zeit nie auf der Kippe. Natürlich war sie angespannt und hat auch manchmal einem Angst gemacht. Aber das muss man voneinander ein bisschen trennen. Und diese Ordnung in die Finanzen, die werden wir definitiv jetzt Schritt für Schritt reinbringen. Herr Galliano ist ja angetreten, hat auch gleich damit einen Partner mit an Bord geholt. Die GEM-Gruppe, die also nicht nur Steuerberatung, sondern auch Rechtsbegleitung, Datenschutz und alles Mögliche für gemeinnützige Organisationen anbietet. Und zwar sehr viele gemeinnützige Organisationen. Und da sind wir gut aufgehoben. Und ja, insofern, auch das ist gut.
19. September 2026. 26 ist die nächste Mitgliederversammlung. Ja. Wir von der Redaktion werden fleißig Buch 21 produzieren. Wir haben es wieder für 10 Ausgaben 2026 angemeldet. Mal kurz, mal lang. Gerne natürlich auch immer interessante Beiträge aus den Regionalgruppen von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Und natürlich auch der Podcast wird weitergemacht. Wir wissen ja, im Dezember gibt es ja das Buch 21 für Januar, Februar. Aber wir wissen auch, Jürgen, jetzt frage ich mal so ganz dezent nach, die Jahresdank-CD.
Ja, ist in Arbeit.
Okay, sehr gut. Also, liebe Zuhörer, freut euch auch darauf. Die gibt es dann verschickt per Post, wenn ich das richtig weiß.
Ja, ne? Die schicken wir auch per Post an diejenigen, die keine elektronischen Zugänge zu unseren Informationen haben, also nicht per Mail versorgt werden. Und die, ja, es kann natürlich jetzt sein, dass die auch jemand kriegt, der trotzdem den Podcast hat. Dann müssen wir das so hinnehmen. Aber diese CD war ja auch ein bisschen die Maßnahme, auch die Mitglieder zu erreichen, die jetzt mit den elektronischen Medien nicht so mitgenommen werden können. Und natürlich auch für Förderer und Freunde ist die CD auch gedacht, natürlich.
sobald sie fertig ist, ist sie natürlich auch als Podcast verfügbar. Wie gesagt, wir sind 2026 noch zusammen und ich bleibe auch als Moderator treu und freue mich auf die vielen Ausgaben, auf die vielen interessanten Themen. Wenn wir jetzt nichts vergessen haben, Jürgen, dann haben wir was vergessen.
Ich würde das jetzt mal umkehren, den Spieß. Du bist immer der, der die Akteure befragt und interviewt. Ich denke, unsere Hörer möchten auch mal wissen, wie geht es dir, wo bist du unterwegs? Und in dem Zusammenhang natürlich auch, wir sind sehr froh, dass wir dich für Schleswig-Holstein auch haben, dass du hier auch wohnst, dass du dich diesem Verein so verbunden fühlst und für uns den Podcast machst, aber das ist, macht ja nicht dein ganzes Leben aus. Also würdest du unseren Hörern auch mal sagen, was du ja von dir aus vielleicht nicht machen würdest, wie es dir geht, wo du unterwegs bist, wo deine Reise hingeht?
Also, ich bin derzeit immer noch in Luxemburg tätig. Also, was viele vielleicht nicht wissen, ich pendle zwischen Luxemburg und Deutschland, weil ich in Luxemburg seit über 25 Jahren verbeamtet bin. Dort arbeite ich 70% von meiner Zeit, 50% in Präsenz und 20% im Homeoffice. Und das Homeoffice ist in Bad Segeberg. Das liegt daran, weil meine Kinder hier leben. Und ich bin da im Familienministerium tätig, arbeite da unter anderem als Kommunikationsagent. Das heißt, als ich angetreten bin vor 2 Jahren beim Familienministerium, ich bin von der Telekom gewechselt, die war in Luxemburg noch staatlich und ist immer noch staatlich, also parastaatlich, war mein Anliegen, die Kommunikation unter den Menschen mit Behinderung, aber auch den Akteuren aus dem Sektor besser zu vernetzen. Und daran arbeiten wir. Wir hatten eine Plattform, wo wir mit hörgeschädigten Menschen zusammengekommen sind, um zu gucken, was sind eure Bedürfnisse. Wir haben uns zusammen getroffen mit Menschen, die eine Lernbeeinträchtigung haben, kognitive Beeinträchtigungen haben, um zu gucken, wie können wir Workshops, Informationen so gestalten, dass diese Menschen die auch erreichen als Ministerium. Wir arbeiten derzeit am Aktionsplan Inklusion, der von 2026 anlaufen soll. Ich bin hauptverantwortlicher Koordinator des Alles-Normal-Events in der Lux-Expo. Das ist eine große Ausstellungshalle, so ein kleiner, größerer Bruder vom Tag der Möglichkeiten. Das geht über 2 Tage und mit über 70 Ausstellern. Und das Thema Freizeit und Ferien sind dieses Jahr unser Thema. Ja, und dann arbeite ich gerade noch an der Entwicklung auch in Luxemburg beim Familienministerium zur Umsetzung eines nationalen Sprecherrates für Bewohner in Einrichtungen. Wir wollen einen nationalen Bewohnerrat kreieren, der dann auch in die verschiedenen Prozesse mit eingebunden wird. Dann habe ich noch meine Selbstständigkeit. Da produziere ich derzeit so zwischen 8 und 12 Podcasts pro Monat. Den Eagle, Inklusion ganz einfach leben in deutscher Sprache, wo wir jetzt mittlerweile bei der 97. Episode sind, also bald bei 300. In Luxemburg geht das Ganze auf Luxemburgisch etwas langsamer weiter. Da bin ich auch knapp vor 100 mit den Episoden. Und dann produziere ich noch für den Digital Kompass Podcast als Moderator, engagiert sowie beim BSVSH, einen Podcast über digitale Barrieren überwinden und abbauen. Da soll jetzt das Folgeprojekt kommen. Ich hoffe, dass wir das hinkriegen. Auch sehr interessant, weil es da auch um hörgeschädigte und sehbehinderte Menschen geht. Ja, und den BSVSH begleite ich natürlich auch in der Form, wie ich das kann. Und ich halte diverse Vorträge, moderiere Veranstaltungen, habe vor kurzem noch in Luxemburg einen Vortrag über Beteiligung und Sport gehalten, wie wichtig Sport ist für Menschen mit Behinderung und wie wichtig das für die Inklusion ist. Ansonsten kümmere ich mich um meine Kinder. Ich habe 2 Kinder, 19 und 16 Jahre alt. Und ja, begleite sie bei ihrem Weg, der nicht immer einfach ist, aber ja, das ist so meine Aufgabe und bin natürlich auch zu Hause in Luxemburg für meine Eltern zuständig. Meine Mutter ist mittlerweile 72, hat leider Lungenkrebs. Auch da muss man als Sohn dann ein bisschen mithalten und gucken, dass man beisteht, sofern man das alles kann. Also all diese Dinge laufen in meinem Leben, mal das eine mehr, das andere weniger, mal gut, mal weniger gut. Also ich klinge manchmal auch so, als würde das mir alles von der Hand fließen und alles ganz easy sein, aber manchmal ist es es gar nicht. Aber trotzdem weiß ich zu schätzen, was ich habe, was ich kann, was ich darf und bin da sehr dankbar darüber.
Diese Dankbarkeit ist, glaube ich, so eine innere Kraft, das teile ich mit dir voll und ganz. Und ich denke auch, bei dir ist es so, du kannst dankbar sein, dass du gesund und kräftig bist und weißt auch, diese Art zu leben ist dein Dasein auch. Und die würdest du auch nicht einfach mit einer Vollbremsung dich auf die Couch setzen können und dann nichts mehr tun. Das wäre dann auch das Ende wahrscheinlich.
Absolut, absolut. Das bin ich, der Mensch bin ich gar nicht. Und ich bin Macher, ich will gerne Sachen bewegen, ich setze mich für Dinge ein, ich wehre mich gegen Ungerechtigkeiten. Ich brauche für mich persönlich nicht viel Inklusion, weil ich liebe sie, aber ich weiß, dass es Menschen gibt, die diese Energie, die wir beide jetzt zum Beispiel haben, nicht haben. Und dafür sind wir da, um diese Menschen, um für diese Menschen eine inklusivere, schönere, gerechtere Welt zu kreieren. Auch wenn das manchmal ganz viele Nerven kostet und wenn es uns manchmal auch ziemlich gegen den Wind geht und gegen alle unsere Werte, aber ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir dürfen auch ganz klar die Message rausgeben, wir können das nicht alleine. Wir brauchen wirklich noch Menschen, die sich wirklich engagieren und nicht glauben, dass alles, was gerade auf dem Tablett liegt, vom Himmel gefallen ist. Da waren schon vor uns ganz viele Menschen, ganz viel aktiv. Ich rede vom Blindengeld, ich rede von anderen Gegebenheiten, die wir haben. Und wir sehen gerade auch politisch eine ganz, ganz anstrengende Situation. Wir haben gerade vor kurzem das Bundesgleichstellungsgesetz gesehen, was einfach katastrophal ist für die Menschen mit Behinderung, wenn das so umgesetzt wird. Also wir müssen leider uns einsetzen, die Stimme erheben und das können wir nicht alleine, nicht die, die jetzt da sind, nicht die 50, 60, 70-Jährigen alleine, wir brauchen die 20, 30, 40-Jährigen und auch vielleicht die unter 20 Jahren auch, weil sonst wird das ziemlich zappenduster, was Inklusion in Deutschland anbelangt und da möchte ich einfach wirklich den Appell so kurz vor Weihnachten lancieren, wenn wir alle ein bisschen anpacken, dann braucht keiner alleine viel anzupacken.
Da bin ich ganz bei dir.
Jürgen, dir eine wundervolle Zeit mit deiner Frau, wunderschöne Weihnachtszeit und dich hören wir ja wieder in der Jahresdank-CD. Vielen Dank für das Interview und ich freue mich auf 2026.
Ich auch. Mach's gut.
Wie jedes Mal am Ende des Jahres braucht auch unsere Geschäftsstelle eine Atempause und deshalb wird sie auch für eine Zeit lang geschlossen sein. Der letzte Arbeitstag ist am 19. Dezember, 15 Uhr wird abgeschlossen und aufgeschlossen wird wieder um 9 Uhr am 5. Januar 2026, einen Tag nach Louis Breils Geburtstag. Also geschlossen vom 22. Dezember bis 2. Januar, da könnt ihr unsere Geschäftsstelle nicht erreichen. Nur damit ihr Bescheid wisst, dann sind sie im Urlaub und den gönnen wir unserer gesamten Geschäftsstelle, die wir hiermit ganz lieb grüßen und ihnen Danke sagen für ihre großartige Arbeit im Jahr 2025. Okay, ich habe es angedeutet. Dr. Jürgen Trinkus sucht meistens die Hörbuchtipps der Norddeutschen Blindenhörbücherei heraus und dieses Mal hat er seine selbst aufgestellten Prinzipien über Bord geworfen. Als Kieler darf man mal was über Bord werfen, ne? In der Stadt, wo die Meere sind, so der Hafen und so, da darf man gerne mal was über Bord werfen. Und doch, ist es wirklich so gegen die Prinzipien? Was ist denn das Prinzip an sich gewesen? Na, das Prinzip lautet, dass wir in diesem Magazin Bücher vorstellen von der NBH, die Bezug zu Schleswig-Holstein haben. Harry Rowoldt ist in Hamburg geboren und auch gestorben und den Verlag, den er von seinem Vater nicht übernehmen wollte, der Rowoldt Verlag, hatte seinen Sitz in Schleswig-Holstein-Rheinbeck. Auch sehr interessant, wusste ich nicht. Und in diesem Fall zitierte Jürgen Trinkus gerne den bekannten Moderator Jan Malte Dresen, der mal gesagt hat, dass Hamburg aus Schleswig-Holsteiner Sicht die Vorstadt ist. So, und dann sind wir wieder ganz schnell zum Bezug, weil passt ja dann alles wieder. Deshalb viel Spaß mit der Biografie von Harry Rowoldt aus der Norddeutschen Hörbücherei. Unser Hörbuchtipp von diesem Monat.
Alexander Solloch. Harry Rowoldt. Ein freies Leben. Er wird werden, was er ist. Stand in seinem Abschlusszeugnis. Und es stimmte, Harry Rowoldt wurde all das, was er schon immer war und sein wollte. Ein irre komischer Sprachartist und ein virtuoser Meister der Abschweifung, ein genialer Übersetzer von Unübersetzbarem und Vorleser mit den 1000 Stimmen, zudem als Krönung Penner Harry in der Lindenstraße. Kurz vor seinem Tod sagte er, »Ich hatte ein glückliches Leben.« Tatsächlich aber verlief dieses Leben ganz anders als vorgesehen, weil er nicht werden wollte, was er werden sollte. Nachfolger des Vaters als Verleger, versuchte er jahrelang verzweifelt dem Rowoldt Verlag zu entkommen. Gelesen von Christian Rudolph, 623 Minuten, Buchnummer 71819.
Wir sind am Ende dieser Ausgabe angekommen. Herzlichen Dank. Sascha Lang ist mein Name. Ich war euer Moderator für diese Ausgabe und natürlich auch für die letzten 12 Monate. Vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Vielen, vielen Dank für eure Feedbacks, euer Mitmachen. Mir bleibt nochmal Danke zu sagen an Jürgen Trinkus für sein Engagement und auch an Regine, die immer wieder auch Sachen liefert, und Kathi, die zwar in der letzten Episode nicht so zu Wort kam, weil wir nicht so viel Schriftliches zum Besprechen hatten, weil Kate ist unsere Moderatorin, die sozusagen die schriftlichen Texte spricht. Sie kam diese Zeit lang nicht so oft zum Einsatz, weil wir nichts hatten. Aber trotzdem vielen Dank auch an Kathi für die Zusammenarbeit dieses Jahr. Ja, das Jahr 25 geht zu Ende. Ich denke mal, dass es an der Zeit ist, ein bisschen zur Ruhe zu kommen für euch alle, für uns alle. Draußen sind bewegte Zeiten. Nehmt euch die Zeit, für euch, um bei euch zu bleiben, um für euch den Frieden zu finden. Denn nur wenn wir inneren Frieden haben, können wir äußeren Frieden auch mitgestalten. Deshalb, das ist manchmal sehr einfach gesagt und manchmal sehr schwer umgesetzt. Aber ich wünsche mir für jeden draußen, dass er gesundheitlich in einer guten Verfassung ist, dass friedvolle Menschen um sich hat, dass er Harmonie hat und dass er nicht so viele Streitigkeiten hat und dass er es schafft, die Menschen, die einem nicht gut tun, aus seinem Leben zu verbannen. Das geht mit 18, das machen meine Kinder mit 18 oder mit 16 oder mit 19 auch noch. Das geht aber auch mit 75, mit 80. Menschen, die einem nicht gut tun, haben in unserem Leben nichts zu suchen. Die haben uns nicht verdient. Mit dieser Aussage lasse ich euch jetzt einfach in eine wundervolle Zeit. Danke fürs Zuhören, danke fürs Dabeisein. Mein Name ist Sascha Lang. Ciao, bye bye, bis nächstes Jahr, und zwar in der Februar-Ausgabe vom Podcast, oder vielleicht hören wir uns auch noch beim Jahresempfang-CD, vielleicht aber auch nur noch. Bis dann, tschüss.
Moinsen.
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 Moinsen. Impressum und Kontakt. Moinsen, das Audio-Informationsmagazin, ist eine Publikation des Blinden- und Sehbehindertenvereins Schleswig-Holstein e.V. Landesgeschäftsstelle Memelstraße 4 in 23554 Lübeck. Telefon 0451 408 508 0. Telefax 0451 408 508 55. E-Mail info@bsvsh.org. Homepage www.bsvsh.org. Die redaktionelle Verantwortung hat Dr. Jürgen Trinkus, der Landesvorsitzende des BSVSH, redaktionelle Mitarbeit Regine Planer-Reges für das Lektorat und Sascha Lang als Audioredakteur. Für Anregungen und Themenvorschläge freuen wir uns auf Ihre Zuschriften per E-Mail an folgende Adresse: redaktion@bsvsh.org.